Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Welch ein Wort zum Abschied. All unser Tun und Denken und Trachten ist in der Welt. Es wirkt hier. Es stößt an Grenzen, es stärkt, es hemmt, es macht Fehler, es ist ungerecht. Manchmal ist es auch glorreich nach außen und schal nach innen. Manchmal umgekehrt. Es ist in der Welt, was es aber bei Gott ist, wenn alles zu Ende geht, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, das, liebe Gemeinde, ist manchmal anders, als wir selbst glauben. Wir haben das Evangelium gehört, das Predigttext ist, vom sogenannten ungerechten Verwalter, der doch vom Herrn gelobt wird, weil er klug gehandelt hat. Ein Urteil, dem sich eine bürgerliche Weltsicht vielleicht nicht so ohne weiteres anschließen würde. Wir finden ihn schlitzohrig, im besten Fall. Sicher nicht vorbildlich. Oder doch? Spannender Text für diesen vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, mitten im November, dem für mich zumindest trübsten und abschiedsmäßigsten Monat des Jahres. In diesem Text geht es ums Handeln, ums kluge Handeln in einer scheinbar ausweglosen Situation. Es geht um die Kraft des Glaubens in den Novembertagen des Lebens, wenn es grau und trüb um uns wird. Es geht darum, wie wir Zukunft schaffen, wenn es hoffnungslos erscheint. Wir, Kinder des Lichts. Und wie wir uns dazu ein Beispiel nehmen können an diesem komischen Verwalter, einem Kind der Welt, der ungerecht, aber treu genannt wird. Lassen Sie mich auslegen. Es war ein reicher Mann. So beginnt das Evangelium. Wir hören das vielleicht mit Wertschätzung, Hochachtung, vielleicht sogar Bewunderung. Die Jünger Jesu aber nicht. Sie hören reich. So wie der reiche Mann, der es erst im Tod bereut hat, dem armen Lazarus auf seiner Schwelle keinerlei Beachtung geschenkt zu haben. Sie hören reich, wie niemand kann zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Sie hören reich, wie ein Gegner Gottes, solch einer, dem der irdische Besitz mehr wert ist als himmlische Güter, dem das Herz und alle Kräfte gebunden sind an seinen Besitz. Und dieser hier ist offensichtlich sehr gebunden. Denn ihm, liebe Gemeinde, wird zugetragen, verleumdet vielleicht, zugetragen, sein Verwalter verschleudere seinen Besitz. Es gibt weiter keine Hinweise als die Beschuldigung. Aber der Reiche ist alarmiert. Besitz verschleudern, das geht gar nicht. Und er bestellt den Verwalter ein, um ihn Stante Pede zu entlassen. Das Evangelium sagt, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter mehr sein. Für den Verwalter ist es das Ende. Er steht plötzlich vor dem Nichts. Denn er kann nichts, nicht mal graben, heißt es. Und betteln will er nicht. Wie also soll er überleben, wenn ihm seine Existenzgrundlage geraubt ist? Einfach so, überraschend und noch ohne, dass er sich dagegen wehren konnte. Menschen geraten plötzlich in Notlagen, existenzielle Not, ohne dass sie etwas dafür können. Es ist nicht schwer, sich das in diesen Tagen bildlich vorzustellen. Plötzlich ist alles aus. Aber es ist in allen Tagen so gewesen, liebe Gemeinde, und es wird immer so sein, bis es zu Ende geht. Nur ist es nicht zu allen Zeiten gleich offensichtlich. Aber Menschen geraten in Not und stehen plötzlich vor dem Aus und wissen nicht mehr, was zu tun ist, als Einzelne und als Gesellschaft. Und das lähmt, das macht Angst, das macht hilflos, das raubt das Licht. Das sind Novembertage des Lebens. Tage, in denen alles zu Ende zu sein scheint. Und die größte Versuchung im Leben und in der ganzen Bibel auch, ist, nichts zu tun. Die größte Versuchung ist, zu verharren, zu hoffen, das werde schon irgendwie von selbst vorübergehen, zu hoffen, wenn man nichts tut, kann man ja auch nichts falsch machen und außerdem ist alles sowieso so schlimm, das Versinken in Passivität und Verzweiflung, in Jammer oder Bockigkeit, das ist leicht und es ist das Allerschlimmste. Denn wenn wir das tun, verlieren wir Vertrauen und Hoffnung und Zukunft bei Gott. Heute, wenn wir seine Stimme hören, heißt es in der Schrift, verstockt das Herz nicht, hört nicht weg. Das, was kommt, für mich, für euch, ist neu, ist fremd, ist herausfordernd, ist vielleicht nicht mal immer das, was wir uns gewünscht haben. Aber im Vertrauen auf Gottes Wort liegt in dem, was kommt, auch unsere Zukunft. Und diese Zukunft verlangt nach dem Tun. Wir müssen aufbrechen, die Chance sehen und handeln. Für diesen Verwalter wäre es vielleicht gerecht gewesen, eben nichts zu tun, hinzunehmen, dieses Urteil seines reichen Herrn, in seinen Strukturen zu bleiben, diesen Strukturen des Rechts, die Amtsgeschäfte so weiterzuführen wie bisher, bis es eben dann irgendwann nicht mehr weitergeht, bis ans Ende. Und das wäre ja auch bequemer gewesen, nur nicht auffallen, alles richtig machen. Aber dann wäre das Ende, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Und klug sein, sagt Jesus, klug sein ist anders. Wer klug ist, bereitet sich vor. Wer klug ist, ist aufmerksam, wagt etwas, ist mutig, tut mehr als andere und anderes als andere. Was Unerwartetes, was Neues, der hat große Hoffnung. Zum Beispiel die Jungfrauen sind klug, von denen wir nächsten Sonntag hören, die viel mehr Öl mit hatten, als vernünftig gewesen wäre. Viel mehr, als man hätte erwarten können. Die warteten auch, obwohl andere es nicht taten. Die mitten im Dunkel ließen sie ihr Licht leuchten, lange Zeit auf ganz überflüssige Weise. Und der Mann ist klug, der sein Haus auf den Fels baute, obwohl das ja viel mühsamer ist als auf Sand. Und die Menschen sind klug, die Dinge tun auf Zukunft hin, obwohl sie den Erfolg im Moment nicht sehen können. Obwohl es keine Beweise gibt, dass das richtig ist. Solche Menschen sind klug, die ihr Verhalten danach ausrichten, was der Welt hilft. Was den Menschen hilft, was allen Geschöpfen hilft und nicht danach, was Recht ist. Die sind klug. Und so nennt Jesus der Herr eben auch diesen anrüchigen, ungerechten Verwalter klug, der ja ins Handeln kommt. Nicht wie die Strukturen seiner Welt es geböten, sondern so, dass ihm damit gedient ist und denen gedient ist, die dem Reichen etwas schuldig sind. Interessant ist, was sie schuldig sind. Sie schulden Öl und Weizen. Öl und Weizen. Das ist das Lebensnotwendige. Das ist das, woraus man tägliches Brot machen kann. Das ist das Leben Erhaltende. Und sie schulden ja nicht wenig. Das heißt, ihr Leben ist durch diese Schuld beschränkt, bedroht, belastet. Und nun lässt der Verwalter sie kommen und erlässt ihnen Schuld. Aber nicht willkürlich, er will dem Reichen ja nicht schaden, sondern jedem nach dem, was er vermag. Es geht ihm darum, sich bei ihnen Freunde zu machen. Es geht um Beziehung. Es geht darum, dass sie leben können und dass sie ihm Leben schaffen können, wenn es mit seinem Amt zu Ende geht. Er versetzt sie in die Lage, zu helfen, und stiftet Beziehung. War das richtig, gesetzmäßig? Nein. War es klug oder treu? Ja, sagt Jesus. Schaut euch den an. Schaut auf die Welt. Schaut euch an, wie entschlossen man handeln könnte. Auch in euch wohnt Kraft, Licht und Stärke, die Zukunft zu bewältigen. euch an Gott auszurichten, an der Zukunft zu orientieren. Diese Kraft ist in uns allen unterschiedlich ausgeprägt, aber sie ist da, in jedem und jeder von uns. Ich nenne euch Kinder des Lichts, sagt Jesus. Was für ein schöner Titel in diesen Novembertagen. Und er fragt damit aber zugleich, Kinder des Lichts, guckt auf den und sagt mir, wie entschlossen seid ihr, wenn es um unsere Zukunft, um meine Zukunft, um Gottes Zukunft bei euch geht. Wenn es darum geht, euer Licht leuchten zu lassen in der Welt. Er fragt es nicht als Anklage, er fragt es als Ermutigung. Handelt entschlossen. Das ist uns gegeben, das ist unsere Gabe. Handelt entschlossen für diese Welt im Sinne Gottes, der Schöpfer und Richter ist. Und jedes der Themen unserer Tage schreit doch danach, dass es Menschen braucht, die handeln, die für die Welt handeln und nicht gegen sie. Die Menschen, die Zusammenhänge sehen und sich an dem Ganzen ausrichten und nicht nur an dem persönlichen Interesse. Ihr Kinder des Lichts, ihr seid begabt mit Ausdauer und List und mit Einsatz eurer ganzen Kraft und all euren Glaubens klug zu handeln, Zukunft zu schaffen, treu zu sein, dem Leben zu dienen und nicht dem Geld. Man wird das vielleicht übel nehmen. Man wird euch für Spinner halten oder für Gutmenschen gar. Man wird euch weltfremd nennen. Man wird denken, dass ihr nichts vom Geld versteht, von richtiger Anlage, von Investition oder Profit. Und man wird einwenden, auch die Kirche braucht doch Geld. Wir sehen es ja gerade unangenehm deutlich. Aber das darf ich, glaube ich, nach 15 Jahren Ehrenamt sagen. Geld ist nicht der Zweck. Der Zweck sind die Menschen, der Zweck ist Gott bei den Menschen. Nur dann sind wir klug, nur dann haben wir Zukunft in den ewigen Hütten, wenn wir das nicht vergessen. Wenn wir uns Freunde schaffen mit dem ungerechten Mammon. Wenn wir Gott Freunde schaffen. Am Ende vor dem Richterstuhl Christi geht es darum, ob wir klug waren. Ob wir uns orientiert haben an der Liebe und am Leben. Ob wir Kinder des Lichts es geschafft haben, unsere Kräfte und Gedanken und unser Handeln darauf zu richten, den Menschen Licht zu verkündigen, Gottes Wort nicht zu verlieren, die Angst und die Lähmung zu überwinden, die Dummheit zu bekämpfen und die Hoffnung zu stärken. Am Ende geht es darum, ob wir es geschafft haben, zu handeln, als wir vor dem Nichts standen, vor dem Neuen, vor dem Furchteinflößenden, vor der Veränderung. Und dann gehen wir neue Wege und lassen uns leiten und verbreiten Licht und Klarheit, wie wir sie empfangen haben. Kinder des Lichts sind wir miteinander. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre Herz und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.